Wir haben ja zu Beginn des Gottesdienstes schon von diesen Ereignissen in dieser Nacht, 21. Januar 1525, gehört. Dietmar hat uns ja so ein bisschen mit hineingenommen. Dort waren Menschen zusammen, die eben auch darüber nachgedacht haben, was das denn ist mit dem christlichen Glauben. Das 16. Jahrhundert oder zu Beginn des 16. Jahrhunderts haben viele Menschen darüber nachgedacht. Es war ja so der Beginn der Reformation. Luther so in Wittenberg, Calvin in Genf und Ulrich Zwingli in Zürich. Die hatten unterschiedliche Ansichten, dann auch zum Beispiel zum Abendmahl, aber das ist ja heute auch nicht das Thema, aber haben dann auch eben darüber nachgedacht, was das ist mit dem christlichen Glauben, und die Taufe war auch immer wieder ein Thema. Aber also für diese drei großen Reformatoren. Und alle drei haben aber am Ende daran festgehalten, an der Kindertaufe. Und nun gab es eben diese Taufgesinnten, die in dieser Nacht dann das umgesetzt haben, was sie geglaubt haben. Und einer von ihnen war Felix Manz. Du hast ja von Thomas gegrüßt. Wir müssen uns mal mit ihm hinsetzen, ob er, zumindest ist er ein Namensvetter, aber vielleicht ist er ja noch um sieben Ecken mit ihm verwandt. Das kommt dann auf die Homepage, müssen wir noch rauskriegen. Und Felix Manz war eben einer, der sich dort hat taufen lassen. Er war ein, ich sag mal, man würde heute sagen so Laientheologe, er hatte also hinterher kein Amt in der Kirche oder so. Aber er hat gesagt, und er war eigentlich ein Vertrauter von Ulrich Zwingli, er hat dann gesagt, nein, das mit der Taufe, das ist anders gemeint von der Bibel her. Gibt es so auch in der Bibel nicht, dass eben Kinder getauft werden, Säuglinge getauft werden. Die Taufe, das ist etwas, wo der Mensch für sich diese Entscheidung treffen muss. Ich will mich taufen lassen, weil es eine bewusste Entscheidung auch ist für einen bestimmten Lebensstil. Und diese Entscheidung ist eben keine Entscheidung für Kinder, für Säuglinge. Das ist keine Entscheidung, die ich für meine Kinder irgendwie treffen kann, sondern es ist eine Entscheidung in die Nachfolge Jesu, die ein erwachsener Mensch, eine erwachsene Frau oder ein erwachsener Mann treffen soll. Und so, wie gesagt, ließen sie sich taufen. Felix Manz hat das mit seinem Leben bezahlt. Am 5. Januar 1527 wurde er, der Rat der Stadt Zürich hat es so beschlossen, wurde er ersäuft, so muss man sagen. Weil man dachte sich, naja, für einen Wiedertäufer, weil das war das, was man ihm vorgeworfen hat, für einen Wiedertäufer ist das eigentlich die richtige Art, ihm zu sterben. Ja, das ist weit weg. Und heute sind wir in der Ökumene ja da auch schon ein paar Schritte weiter. Aber ich habe gerade unten in Bayern, habe ich das noch auch in der Gemeinde immer wieder gehabt. Leute, die gesagt haben, wir sind früher bespuckt worden als Baptisten, wenn wir irgendwo lang gegangen sind dafür, dass wir eben nicht das so machen, wie, ich sag mal, die katholische Kirche das macht, die ja in Bayern dann sehr gewichtig auch ist. Also, dass man für diese Erkenntnis und für diesen Punkt, sich als Erwachsener taufen zu lassen und nicht seine Kinder tauft, dafür auch Anfeindungen bekommt, nicht so wie Felix Manz damals, das ist ja zum Glück vorbei. Aber das gibt es bis zum heute auch, bis zum heutigen Tag im Endeffekt in abgeschwächter Form. Und als es dann ins Bewusstsein kam, dass wir 500 Jahre diese Bewegung nun miteinander leben und gestalten, ist man eben auf die Idee gekommen, sich damit ein bisschen genauer auch in diesem Jahr zu beschäftigen. Im Vorfeld, ihr seht das hier, und das ist auch ein Teil der Ausstellung, im Vorfeld haben wir uns die letzten Jahre eben damit beschäftigt, was es eben bedeutet, dann auch Teil dieser Täuferbewegung zu sein. Und über all dem steht immer gewagt, 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 gewagt. Also von 2021 haben wir jedes Jahr ein Themenheft rausgebracht. Wir haben die auch hier hinten im Besprechungszimmer, findet ihr die. Gewagt war so die Überschrift. Und für Felix Manz und die Männer und Frauen, die mit ihm waren, war das ein großes Wagnis, auch diesen Schritt zu gehen und zu sagen, nein, wir verstehen es mit der Taufe anders und wir stehen auch dazu. Und selbst wenn es uns das Leben kostet, sich mit Felix Manz ein bisschen zu beschäftigen, auch mit dem, was er so gesagt hat, ist schon interessant. Also zu dem zu stehen, was man glaubt, auch wenn ein Großteil der, wie sagen wir, der Gesellschaft, auch wenn die Mächtigen sagen, das ist doch Quatsch, das ist gewagt. Und von daher sehen wir eben hier, gewagt mündig leben, gemeinsam leben, konsequent leben, dann kommt eigentlich gewaltlos leben und dann Hoffnung leben. Das ist etwas, was diese Bewegung, was unsere Bewegung als Täuferbewegung auch ausmacht. Und ihr als Mennoniten, ihr seid ja so die direkten Nachfolger, wir sind hinterher dann auch auf dieser Bewegung, und das ist ja der passende Begriff, so ein bisschen mitgeschwommen. Aber heute stehen wir, und das ist am Ende ja die Geschichte, die uns so ein bisschen unterscheidet, aber heute stehen wir eben miteinander, auch als unterschiedliche Kirchen und Konfessionen, für diese Erkenntnis der Taufe. Und dass es eine Erkenntnis ist, wo der Mensch zu gerufen ist, sich dazu zu verhalten, ganz persönlich. Wenn wir in die Bibel reingucken, was in Bezug auf Taufe gesagt wird, dann haben wir ungefähr 100 Erwähnungen. 100 Mal kommt es ungefähr in der Bibel vor, 80 Mal wird so vom Taufen gesprochen, 20 Mal so als Substantiv von der Taufe. Also es kommt schon häufiger vor, aber wer jetzt in der Bibel nachlesen will, was das denn ist mit der Taufe, ja, der, also um das jemand zu erklären, der wird sehr schnell merken, ist nicht so ganz einfach. Taufe gehört, und das ist ja das, was wir erstmal lernen, auch zum Missionsbefehl Jesu dazu. Geht hin in alle Welt, lehret alle Völker, taufet sie. Und also Taufe ist etwas, was Jesus auch in seiner Gemeinde mit auf den Weg gegeben hat. Und eine der Begründungen damals von Felix Manz war auch, ich kann Säuglingen das ja nicht erklären. Wir sollen ja lehren und dann taufen. Das geht doch nicht. Man muss es doch irgendwie auch dann wahrnehmen und aufnehmen und verstehen. Aber das ist eben ein Punkt, der in der Bibel vorkommt in Bezug auf die Taufe. Und dann wird davon geredet, dass getauft wurde. Er ließ sich taufen, das Haus ließ sich taufen. Können wir später auch nochmal drüber nachdenken, also nicht heute, was das meint. Aber wenn man so richtig rauskriegen will, was das denn ist mit der Taufe, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Und eine, also haben wir das im Studium gelernt, ich glaube, Nicole, du ja auch noch, erst hat man getauft und dann hat man darüber nachgedacht und festgelegt, was das eigentlich ist und meint. Also man hat nicht vorher eine Theologie der Taufe entwickelt und dann gesagt, okay, wir taufen, sondern man hat getauft und hinterher hat man dann darüber nachgedacht, was passiert da eigentlich? Und das ist eben die Frage, was ist der liebe Gott eigentlich für einer? Wenn ein Kind stirbt, ein Baby stirbt, ein Säugling stirbt, und das war ja damals nochmal ein ganz, so in früheren Jahrhunderten nochmal ein ganz anderes Thema, steht der liebe Gott dann da oben und sagt, jetzt will ich mal gucken, also wie so ein übermächtiger Buchhalter, der dann sagt, Papiere dabei? Taufschein dabei? Nicht? Hast du ein Problem. Wer so eine Vorstellung von Gott hat, viel Spaß dabei, aber das ist ja nicht das, wie wir Gott sehen und wie wir unseren Vater im Himmel über Jesus Christus her verstehen. Aber man hat eben Angst, dass die Kinder, die eben gestorben sind, früh gestorben sind, dass sie eben nicht in den Himmel kommen. Das war so ein wesentlicher Beweggrund auch. Jetzt kommen noch ein paar andere Gründe dazu, und einer der guten Gründe ist auch, dass bei der Kindertaufe in besonderer Weise deutlich wird, dass Taufe allein nur Gnade ist. Ja, das müssen wir uns auch immer wieder hinter unsere baptistischen und mennonitischen Ohren schreiben, dass wir das nicht vergessen. Aber trotzdem sagen wir, ist diese Praxis Karl Barth hat es so genannt, eine höchst unordentliche Praxis. Aber was lernen wir, wenn wir aus der Bibel, wenn wir über die Taufe nachdenken? Gerade in der Lesung haben wir ja ein paar Verse gehört. Und ich möchte uns da nochmal einen Auszug draus lesen. Die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld aushatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild. Also die Rettung durch das Wasser hindurch, durch die Arche, das ist ein Vorbild für die Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen. Ach, haben Sie dann also doch recht? Also die Taufe ist das, was rettet? Wir lesen hier im Petrusbrief und er macht das deutlich, na, in der Taufe geht es ja nicht darum, dass irgendwie der Schmutz abgewaschen wird. So wie man das ja im alltäglichen Leben kennt, aus dem Alltag kennt. Ich beschmutze mich irgendwie und dann muss ich mich halt waschen irgendwie. Bis zum heutigen Tage werde ich gefragt, nicht mehr von meiner Mama, aber wenn ich nach Hause komme, hast du dir schon die Hände gewaschen. Ja, so ist das Leben. Und Petrus sagt hier, es geht eben nicht darum, dass dass der Schmutz abgewaschen wird, sondern es geht um etwas anderes. Und vorher macht er ihm deutlich, was das Evangelium ist, nämlich, dass der Gerechte gelitten hat und gestorben ist für die Ungerechten, damit die Ungerechten auch teilhaben an der Gerechtigkeit. Also der Gerechte ist gestorben für die Ungerechten, damit die Ungerechten teilhaben an der Gerechtigkeit. Das ist das, was das Evangelium ja ist, was das Evangelium zutiefst ist und meint, nämlich, dass wir auf eine fremde Gerechtigkeit, dass unsere Gerechtigkeit, dass meine Gerechtigkeit auf einer fremden Gerechtigkeit beruht und nicht auf dem, was ich eben geleistet habe. Und deswegen ist Taufe auch als Ausdruck dieser Erkenntnis ein Gnadengeschenk. Und nichts, wo wir uns dann auf die Schulter klopfen können und sagen können, ja, wir haben es ja verstanden, wir haben es ja begriffen. Wenn doch bloß diese Welt, wenn doch bloß die Evangelischen, wenn doch bloß die Katholischen das auch so verstehen würden. Nein, es ist Gnade und sonst nichts. Und wenn die Taufe als, ich sag mal, Konkretisierung dieser Erkenntnis, dass ich von einer fremden Gerechtigkeit lebe, dann am Ende zu einem Punkt wird, der mich selbstgerecht macht, dann läuft etwas wirklich schief. Aber das ist das, was Petrus eben so beschreibt, dass es eben um diese fremde Gerechtigkeit geht. Und dazu, und das ist das Leben Jesu und das ist ja dann auch die Botschaft Jesu, die Botschaft der Kirche seit jeher gewesen. Dazu ist der Mensch aufgerufen, sich zu verhalten, sich dazu zu stellen. Ganz bewusst. Und was bedeutet das denn, dass ich eben nicht von dieser eigenen und Selbstgerechtigkeit her mein Leben aufbaue, sondern von dieser fremden Gerechtigkeit? Was bedeutet das denn? Das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen für das Leben, für den Umgang mit den Menschen in dieser Welt. Das hat Konsequenzen und Auswirkungen für das, was mich in meinem Leben dann bestimmt und ausmacht. Ja, diese Gerechtigkeit, also im Hebräischen und im Griechischen, ist das schon ein sehr wesentliches Thema. Im Psalm 89 wird ja dann auch beschrieben, dass Gerechtigkeit und Recht die Säulen sind für den Thron Gottes. Also Gerechtigkeit und Recht haben schon eine fundamentale, tragende Bedeutung im Reich Gottes. Und Recht und Gerechtigkeit ist eben etwas, was es anzustreben gilt. Und das ist ja auch das, was die Gebote und so meinen. Und jetzt weiß man eben, okay, wir schaffen das nicht so richtig. Das kann man sagen, ist ein Thema für die frommen Leute. Okay, die sollen sich damit beschäftigen, aber mir reicht das, was das Bundesverfassungsgericht oder Amtsgericht irgendwie erzählt. Aber es ist ein Thema, was uns allen sehr in den Knochen sitzt. Denn wenn es keine Gerechtigkeit gibt, könnte man auch sagen, es ist etwas nicht in Ordnung, es ist etwas in Unordnung. Und das kennen wir alle aus unserem Leben. Das Leben ist in Unordnung. Nicht nur ist aber bei irgendwelchen ethisch-moralischen Fragen. Ich sage es ja immer wieder, muss ja auch als moderner Mann darauf hinweisen, ich bin bei uns der Wäschebeauftragte. Und was ist das Schöne für einen Wäschebeauftragten? Er wird nie arbeitslos. Gestern habe ich noch mit meinem Freund telefoniert und dabei die Wäsche dann zusammengelegt. Und dann sagt er auch, ja, früher war das anders. Ne? Also ich sage, ja, aber Zeiten ändern sich. Und dann legt man die Wäsche zusammen, tut sie in den Schrank und dann hat man wieder Ordnung. Für? Naja, es kommt drauf an. Man kann ein Zimmer aufräumen und kann das den Kindern sagen, und räum mal auf, und wenn es gut läuft, machen sie es ja, und dann ist es wieder in Ordnung. Und dann? Wie so eine heimliche Macht in dieser Welt kommt da etwas hinein, was alles wieder in Unordnung bringt. Und von daher ist das dieser immerwährende Kreislauf. Wie kommt eigentlich etwas von dieser Unordnung in eine Ordnung? Und wie schön wäre es? Und mir werden ja immer wieder auch bügelfreie Hemden irgendwie versucht an den Mann zu bringen. Also, weiß nicht, funktioniert es bei dir? Also, ich habe noch kein Hemd gefunden, was wirklich bügelfrei ist. Immer und immer wieder fängt man von vorne an. Wie kommt denn etwas wirklich so in eine Ordnung hinein, dass es in Ordnung bleibt? Das ist die spannende Frage. Wie kriegen wir eigentlich eine gerechtere Welt, eine gerechte Welt, in der es am Ende auch gerecht und nicht nur selbstgerecht zugeht? Davon handelt am Ende die Taufe. Petrus hat ja dann zum Schluss geschrieben, in der Taufe geht es nicht darum, den äußeren Schmutz abzuwaschen, also als übernatürlicher Wäschebeauftragter für Menschen irgendwie ein bisschen für Klarheit und Wahrheit zu sorgen, sondern in der Taufe geht es um etwas anderes, nämlich, dass wir ein gutes Gewissen haben. Ist das schön, hä? Auf die Unordnung gucken und nicht verzweifeln. In das Zimmer hineinzugucken und trotzdem ein gutes Gewissen zu haben. Das spräche wieder für die Kindertaufe. Dann müssen die Kinder sich nicht grämen, wenn die Eltern schimpfen und sagen, räum doch mal auf, und sie machen es nicht. Dann können sie sich mit ruhigem Gewissen zurücklehnen und singen, ich bin getauft auf Jesu Namen und alles ist gut. Also diese Formulierung, dass wir ein ruhiges Gewissen haben, ist... Ja, verleitet zu falschen Gedanken. Im Griechischen steht hier eigentlich etwas anderes. Im Griechischen steht hier, die Taufe dient dazu, dass wir Mitwisser werden. Also nicht nur, dass wir irgendwie so ein gutes Gewissen bekommen, sondern dass wir Mitwisser werden. Und das ist das, worum es dann geht, dass wir Mitwisser Gottes werden. Dass wir das wissen und lernen, was Gott weiß. Und das ist ja schon eine spannende Geschichte. Und darum geht es dann, sagt Petrus in der Taufe, nicht, dass du äußerlich gereinigt wirst, sondern was dich rettet, ist nicht diese symbolische Handlung, nicht ein äußerlicher Ritus, sondern was dich rettet, ist im Endeffekt diese innere Bewegung zu Gott hin, wodurch du zum Mitwisser Gottes wirst. Dass du mehr und mehr lernst und weißt, was Gott weiß. Und das bedeutet eben nicht, dass einfach etwas, ich sag mal, in Ordnung gebracht wird, sondern dass du in eine Ordnung hineingestellt wirst. Und da sagt die Bibel, da sagt das Evangelium, diese Ordnung hat die Kraft, dann dein Leben dann wirklich zu ordnen, auszurichten, zu verändern. Aber das ist am Ende eben nichts, was wir schaffen, indem wir uns gegenseitig ein bisschen ermuntern und sagen, komm, jetzt strengen wir uns nochmal an. Nein, das ist diese fremde Gerechtigkeit, diese fremde Auszeichnung. Ich habe nicht den ganzen Gottesdienst gesehen vom letzten Sonntag, ich war ja in Österreich, und weiß nicht, ob wir am Ende die Grüße, zwischendurch hast du ja schon mal von mir gegrüßt, aber ob ihr am Ende die Grüße nochmal zu Österreich vorgelesen habt, also ich war ja in Wien, und habe dort mit den Österreichern den Nationalfeiertag gefeiert, 26. Oktober. Und das ist ja auch so eine besondere Geschichte. Die Armee in Österreich ist überschaubar groß, also sie haben so 20.000 Leute unter Waffen. Wenn man das mit uns Deutschen vergleicht, haben die prozentual mehr Menschen unter Waffen im Verhältnis zu der Einwohnerzahl. Aber trotzdem alles klein, überschaubar, 15 Flugzeuge und Aber es ist dann schon interessant, bei diesem Tag dann dabei zu sein, bei dem es eben darum geht, dass am 26. Oktober 1955 die Neutralitätsurkunde unterschrieben wurde. Österreich hat sich verpflichtet, niemals ein Bündnis, ein militärisches Bündnis einzugehen. Sie haben sich verpflichtet, neutral zu bleiben, finde ich großartig. Und das hat Ewigkeitscharakter. Und das feiern die immer an dem Tag. Und das machen die auch mit viel Militär. Und dann kommen die dann alle da vorbei marschiert. Also ich habe so immer aus dem Augenwinkel gesehen, weil ich hatte nicht den besten Platz. Aber dann kommen sie dann immer, wie man da so marschiert, und alle haben dann eben ihre Orden und Zeichen irgendwie dann aufgetan. Und die Leute an der Seite, die eben einen höheren Rang haben, vor denen muss man ja dann immer salutieren. Und jetzt bei der Vorbereitung habe ich mich nochmal gefragt, also diese ganzen Soldaten, woher haben die eigentlich ihre Auszeichnung? Wo kommt die eigentlich her? Gehen die irgendwo in den Laden und kaufen sich so ein Ding? Weil es gibt ja für alles auch im Markt. Nein, diese Auszeichnung bekommst du verliehen. Die bekommst du verliehen, du kannst sie dir nicht selber anstecken und kannst da sagen, als Gefreiter ein bisschen doof, ich versuch's jetzt mal als General oder als Major, und die Schulterklappen kannst du dir besorgen, die kriegst du. Aber das ist nicht das, was dich dann zu einem General oder zu einem Major macht. Das, was dich dort zu einem höheren macht, geschieht eben dadurch, und dafür gibt es ein äußeres Zeichen, damit man das auch unterscheiden kann, dafür, das wird eben verliehen, das wird dir verliehen. In der Armee durch irgendwie besondere Leistung. Das schaffst du in der Gemeinde Jesu nicht. Aber das, was wir eben an uns tragen als Christen, ist nichts, was wir uns erarbeitet oder verdient haben, sondern es ist reine Gnade. Es ist eine Auszeichnung Gottes. Aber diese Auszeichnung oder die Auszeichnung Gottes besteht eben darin, dass Gott sagt, du darfst oder du sollst Anteil haben an dem, was ich meine, an dem, was ich weiß, an dem, was ich denke über das Leben. Und was weiß der Täufling im Gegensatz zu den anderen Menschen? Und darum sage ich auch immer, ich missioniere keine Kinder, weil das führt nur zu psychischen Schäden. Der Täufling weiß, dass in seinem Leben nicht alles rund läuft. Und er stellt sich dieser Erkenntnis, er stellt sich dieser Erfahrung. In meinem Leben gehen die Dinge schief. Das merkt ein Kind auch, aber ich darf ihm keinen moralischen Druck aufbauen, weil das macht nur krank. Aber der Täufling weiß, in seinem Leben ist dies und jenes schiefgegangen. Ja. Immer. Und immer wieder, jeden Morgen neu. Fall ich, und ich habe es mir doch so anders vorgenommen, aus der Ordnung heraus in eine Unordnung und muss wieder anfangen aufzuräumen. Das weiß der Täufling. Der Täufling weiß eben von seiner Schuld und Sündhaftigkeit, dass eben nicht alles gut ist. Nein, bei uns, bei mir im Leben ist nicht alles gut. Und das ist jetzt die Frage. Kriegst du das hin? Also mit deinem, sag mal, Ordnungswahn vielleicht, dass du das alles wieder in Ordnung bringst? Dass du dann hingehst und sagst, okay, tut mir leid, war. Und bringst du wieder alles dann in Ordnung? Schaffst du das? Geht das? Und du wirst erkennen, nein, es geht nicht. Es gibt bestimmte Dinge, die sind so bitter, dass du so tief, dass du sie nicht einfach wieder in Ordnung bringen kannst. Der Täufling hat sich mit seiner Wirklichkeit auseinandergesetzt und hat dann aber auch gehört, das ist das Zweite, was er weiß, da ist ein Gott, der das auf sich genommen hat. Da ist ein Gott, der sich hingestellt hat und gesagt hat, ich sehe dich in deinem Leiden und ich will nicht, dass du darin stehen bleibst, sondern will dir Zukunft und Hoffnung geben. Und darum ist dann die Taufe Ausdruck dafür, dass ich am Ende sage, das ist der Grund, warum ich lebe. Und dann passiert etwas Merkwürdiges, auch das muss man wollen, denn Wasser hat eine Eigenschaft. Wisst ihr welche? Wasser hat mehrere Eigenschaften. Aber eine ganz besondere, die für das geistliche Leben wichtig ist. Wohin fließt Wasser? Immer nach unten. Das ist die natürliche Bewegung. Wasser fließt immer nach unten. Und jetzt bekommt man einen Eindruck davon, von dieser Tiefe dieses Symbols, das uns mit hineinnimmt in die Lebenswirklichkeit unseres Herrn, der sich wohin bewegt hat? Vom Himmel zur Erde. Und dann nicht zu den Reichen und denen, denen es gut geht und denen, die alles haben, sondern zu den Armen und Kranken. Und diese Entscheidung musst du treffen für dich, wenn du dich taufen lässt, ob du das willst. Ob du wirklich mit in so eine Bewegung hineingenommen werden willst. Weil die Welt sagt ja, du musst gucken, dass du hoch hinauskommst. Die Taufe vermittelt uns etwas anderes. Nämlich, da ist ein Gott, der kommt mit deiner Schuld klar. Der ist gnädig und barmherzig und er will dich zum Mitwisser machen. Nämlich zum Mitwisser dessen, was wir Menschen brauchen. Und das ist, dass wir aufeinander zugehen. Dass wir uns herabneigen zu dem, der am Boden liegt. Weil dann von oben nochmal drauftreten und drauf spucken, es kann jeder. Aber sich zu dem herunterbeugen, der am Boden liegt, das wird dann ein Lebensstil werden, den wir mehr und mehr einüben können. Felix Manz und seine Geschwister damals, die haben davon etwas gespürt, von dieser Wirklichkeit der Taufe, die nicht darin besteht, dass ein Ritus vollzogen wird und dann ist alles klar, sondern von dieser Wirklichkeit der Taufe, die ein Ausdruck ist für das, was uns in Christus begegnet. Und es ist gut, dass wir uns in diesem Jahr daran erinnern, dass wir nun eine 500-jährige Geschichte haben. Das ist gut. Aber es ist auch wichtig, dass wir nicht nur nach hinten gucken, sondern auch nach vorne, um mal zu schauen, wie denn wohl die nächsten 500 Jahre so werden für uns als Taufgesinnte. Wir sollten wieder mehr darüber nachdenken. Vielleicht auch mehr einladen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns hat sich schon zu viel Staub im Taufbecken angesammelt. Da muss mal wieder Wasser rein. Amen.